Es heißt in unserer Parascha, dass Esav 40 war, als er heiratete. Und Rashi erklärt auf diesem Punkt, dass er das gleiche tat als sein Vater, der auch mit 40 geheiratet hat. Und wir sind gewohnt, dass wenn Maharal Rashi kommentiert, das ist alles, was wir bisher gesehen haben, war immer so der Fall, dass Maharal sich mit einer Frage auseinandersetzt, die aus dem Kommentar von Rashi entsteht, wo Rashi quasi attackiert wird, in Frage gestellt wird und Maharal kommt und verteidigt Rashi oder verteidigt die Erklärung unserer Weisen. Hier haben wir etwas ganz anderes. Maharal nimmt diese Angelegenheit, er nimmt diese Möglichkeit wahr, um sowohl über Heirat als auch über die Zahl 40 zu sprechen. Oder noch was, über Heirat und über die Zahlensymbolik. Denn aus dem Gleichnis zwischen dem Alter Esavs, als er heiratete, und dem Alter Yitzchaks, diesem Gleichnis entstehen drei Fragen. Die eine Frage ist, warum Esav das so tat. Offensichtlich von Rashi beantwortet, aber trotzdem. Die zweite Frage ist, also weshalb Yitzchak das so tat, wo er dann heiratete. Dann ist die Frage auch, weshalb die Tora uns darüber erzählt. Das ist etwas ganz, ganz Interessantes. Denn es gibt ganz viele Midrashim, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Hier haben wir nicht mit einem Midrash zu tun, dass Esav 40 war, dass Yitzchak 40 war, das steht ausdrücklich in der Tora. Aber generell ist es so, dass man sich mit vielen Geschichten in Midrashim auseinandersetzen kann und versuchen kann, sie in der Erzählung der Tora zu integrieren, zu versuchen, diese Geschichten zu erzählen. Aber es gibt auch eine andere Frage, die wir nicht so häufig stellen. Weshalb Chazal diese eine Geschichte oder Erklärung oder eine andere überhaupt erzählen? Und Maharal stellt sich diese Fragen. Stürzen wir uns jetzt in diesen Erklärungen des Maharals. Dass es ein Gleichnis zwischen dem Alter Esavs und dem Alter Yitzchaks gibt, ist ziemlich klar. Aber, ja, das steht ja, der war 40, der war 40. Aber wozu sollen die mit 40 heiraten? Was ist die Bedeutung von 40? Sagt Maharal, naja, wann soll man heiraten? Wenn wir diese Geschichten in der Tora anschauen, dann fällt auf, dass in der Erzählung der Tora die Menschen in jener Zeit oder jene Protagonisten wenigstens, das ist eine Frage übrigens, eine Kommentarfrage, eine Interpretationsfrage, aber die Protagonisten leben etwas länger, als wir gewohnt sind. Und obwohl wir nicht mehr mit solchen riesigen Lebensspannen zu tun haben, wie bei den ersten Menschen, die überhaupt in der Tora erwähnt werden, leben Yitzchak, Ishmael, Jakob und anderen trotzdem wesentlich länger, als was wir im Alltag, also aus unserer Welt kennen. Und sag mal, na, wenn nimmst du das Alter von Ishmael und das Alter von Yitzchak insgesamt und berechnet man, was das mittlere Alter von den beiden ist, naja, dann kann man ja auch ausrechnen, was das Verhältnis vom Alter 40 zu diesem mittleren Alter ist. Ein Viertel. Ein Viertel ist das Verhältnis. Ishmael wird 137, Yitzchak 180. Ja, zählen wir sie zusammen, nehmen wir das mittlere, dann kommen wir zu fast 160. Ein Viertel davon ist 40. Das heißt, Maharal behauptet, sagt er, es gibt ein Viertel ist eine schöne Zahl. Ihm gefällt diese Zahl. Und er wird auch erklären, warum. Aber sagt er eigentlich, ja, wenn man die Lebenserwartungen berechnet, dann könnte man sagen, ein Viertel des Lebens ist das Heranwachsen, das Erwachsenwerden. Und dann ist die Zeit, um eine Familie zu gründen. Ich finde diese erste Auseinandersetzung schon deshalb interessant, weil außer der Frage, wie es kommt, dass die biblischen Persönlichkeiten bis Moschee, können wir sagen, sehr lange leben. Die Persönlichkeiten leben zwar sehr lange, aber was wir von mittlerem Alter, sagen wir mal, was die Menschen im Mittelalter erreichten oder in der Antike, also was von der Geschichte, von der außenbiblischen Geschichte, von der nachbiblischen Geschichte, wissen wir, dass nicht jeder diesen hohen Alter erreicht hat. Und eigentlich, es lässt sich vermuten, dass zu biblischen Zeiten nicht jeder diesen Alter erreicht hat. Nachher hat keiner diesen Alter erreicht. Und daher stellt sich die Frage, was können wir aus dem Heiratsalter von Yitzhak und Esav lernen? Und für Maral ist ganz deutlich, das Alter, in dem wir heiraten, ist eine Funktion der Lebenserwartungen. Das ist eine ganz logische Sache, aber man soll es ja sagen, denn wenn man heutzutage in der Gemara von Fällen liest, wo Mädels mit 12, 13 geheiratet haben, dann sind wir mit Recht, dann staunen wir ja mit Recht. Ja, weil heutzutage wäre sowas mit Recht undenkbar. Aber wenn man jetzt diese Formel des Marals anwendet, ja, dann hat man eine Formel, die uns erlaubt, sich vorzustellen, was ein vernünftiges Alter heutzutage wäre, was ein vernünftiges Alter in einer Zeit, in der die Menschen nicht so lange leben, wäre. Ja, ein vernünftiges Alter, um zu heiraten. Super tolle Einblick des Marals. Aber der Maral geht dann noch weiter und sagt dann, was bedeutet das aber, dass Yitzhak mit 40 geheiratet hat? Den sagt Maral, ja, schön, die haben mit 40 geheiratet, weil es ein vernünftiger Alter ist, dafür, das muss die Tora mir nicht erzählen. Und wenn die Tora es erzählt, dann muss es eine Bedeutung haben. Und die Frage ist dann, welche Bedeutung hat das? Und Maral hat dazu ganz viel zu sagen. Er sagte, schau mal, die Zahl 40, die sehen wir ja häufig. Die Zahl 40 ist eine besondere Zahl. Was ist so besonders an dieser Zahl? Er sagte, naja, 40, wir haben eine natürliche Tendenz, die kann man auch geometrisch belegen, dass wir räumlich von vier Windrichtungen sprechen. Also wir nutzen Quadrate sehr häufig, um Flächen zu messen, um uns zu orientieren. Also die Zahl 4 ist diesbezüglich eine wichtige Zahl. Und die Zahl 40 hat das in sich. Sie teilt sich gleich auf 4. Ja, sagt er, naja, das bedeutet, diese Zahl bedeutet eine bestimmte Schlemut, eine Vollkommenheit. Und Yitzhak, als er heiratet, er ist der vollkommene Yitzhak. Er ist das nächste Glied in den Vorvätern unseres Volkes. Und deshalb ist es auch vernünftig, dass er in einem Alter heiratet, das Vollkommenheit ausstrahlt. 40 strahlt Vollkommenheit aus. Ja? Man könnte dann denken, wenn man den Maral nicht so einfach liest, sondern man überlegt sich mit dieser Denkweise, dann könnte man denken, naja, das heißt, die Zahl 40, die verstehen wir immer 40, 40, 40. Vielleicht hätte, um es mal spitzfindig zu machen, vielleicht hätte Yitzhak 40 Kinder haben müssen. Ja? Man soll überall 40 haben. Aber Maral betont, dass er nicht mit 40 Kinder bekommen hat, sondern mit 60. Was soll das jetzt sein? Sagt er, aus 60 strahlt eine bestimmte Vollkommenheit aus. 6 ist eine Zahl, die kabbalistisch bedeutend ist. 6 ist auch räumlich, im dreidimensionalen Raum ist 6 bedeutend. Ja, das sind alle Richtungen in drei Dimensionen. Und deshalb strahlt das auch Vollkommenheit aus. Und dann sagt Maral bezüglich der Überlegung, dass mit einem Viertel des erwarteten Lebens die richtige Zeit ist, um zu heiraten, dass es auch 4 Jahreszeiten gibt. Wozu gibt es 4 Jahreszeiten? Sagt er, all das strahlt diese Vollkommenheit aus. Worauf Maral hinsteuert, ist das Folgende. Die Tora musste uns nicht erzählen, wie alt Yitzhak war, als er geheiratet hat. Die Tora erzählt uns nicht, wie alt Abraham war, als er geheiratet hat. Obwohl Chazal eine Rechnung durchführen, um zu sagen, wie alt Jakob war, erzählt die Tora uns nicht, wie alt Jakob war, als er geheiratet hat. Es gibt ganz wenig Leute, von denen wir wissen, wie alt sie waren, als sie geheiratet haben, also von den biblischen Persönlichkeiten. Wozu erzählt uns die Tora das bei Yitzhak? Und die Antwort des Marals ist, dass diese Zahlen eine Bedeutung haben, dass die Erzählung eine Bedeutung hat. Der Maral stellt nicht in Frage, dass Yitzhak mit 40 und Esav mit 40 geheiratet haben. Das stellt er gar nicht in Frage. Sicher haben die in diesem Alter geheiratet, denn so berichtet die Tora das. Die Tora hätte aber das gar nicht berichten müssen. Hätte es auslassen können. Die Tora verkündet uns viel über diese Vollkommenheit Yitzhaks. Der Maral erwähnt Folgendes nicht, aber ich werde das hier erwähnen, weil das mit Rashi guten Einklang geht. Dass die Tora erzählt, dass Yitzhak, genau wie sein Vater, als es eine Hungersnot gab, Israel verlassen wollte. Und aber bei Yitzhak sagte Gott ihm, Schon Baaretz, bleibe in dem Land. Yitzhak durfte irgendwie nicht Eretz Israel verlassen. Er musste hier bleiben. Und gut, Eretz Israel ein bisschen breiter genommen. Eretz Plishtim war Teil von Eretz Israel in dieser Hinsicht. Aber er musste dort bleiben. Warum musste er dort bleiben? Yitzhak stellt eine bestimmte Vollkommenheit dar, die es bei Abraham und bei Jakob nicht gibt. Weil Yitzhak zum Beispiel als Opfer geheiligt wurde. Das ist ja sui generis, einzigartig. Kein anderer Mensch war so. Er wurde auf einem Altar als Opfer geheiligt. Er lebt als Opfer. Nicht, dass er als Opfer stirbt, sondern er lebt als Opfer. Und ein Teil dieser Heiligkeit ist eben, er bleibt in einem Art Tempelhof. Das Land Israel ist ein Tempelhof. Er bleibt dort. Dort lebt er. Und diese Vollkommenheit kommt also auch in den Zahlen zu Ausdruck. Mit den Zahlen versucht die Tora uns diesen Dingen zu betonen. Zahlen haben eine Bedeutung. Die Zahl 40, die Zahl 60, aber viele andere Zahlen, die kann man durch den Tanach finden. Es gibt Menschen, die haben eine ganze Karriere daran gewidmet, um zu versuchen, solchen Arten Abschnitten zu kommentieren, Sinn daraus zu geben, weshalb das und jenes und jenes und jetzt immer die Zahl 40 kommt sehr häufig vor, aber es gibt nicht nur die Zahl 40, die Zahl 20 kommt vor und die Zahl 18 und 26 und 22 und noch viele andere Zahlen. Und wir werden das bestimmt in anderen künftigen Shiurim auch entdecken. In Tehillim wird sehr viel mit Zahlen gespielt, aber die sind dort nicht offen, sondern man muss anfangen, die poetische Struktur der Psalmen zu analysieren. Aber trotzdem spielen Zahlen eine Rolle. Und hier spielen sie eben die Rolle, die Vollkommenheit Yitzhaks zu betonen. Und Esav ahmt Yitzhak nach. Das heißt, dass der Leser für einen Moment irre geführt wird, als ob auch Esav vollkommen sein möchte. Aber was tut er in diesem Alter der Vollkommenheit? Er heiratet eben jemand, die nicht in dieser Vollkommenheit passt. Das heißt sozusagen, das Symbol alleine reicht nicht, um die Vollkommenheit zu erreichen. Ja, es ist nicht, weil man mit einem bestimmten Alter jetzt heiratet, dass plötzlich alles Friede, Freude und Eierkuchen ist, sondern da steckt sehr viel Arbeit dahinter. Damit Yitzhak zu Yitzhak wird und Rivka zu Rivka und sie zusammen das nächste Glied, das Entstehen von Am Israel gebären, verlangt es ganz, ganz, ganz viel Arbeit. Und Esav macht natürlich diese Arbeit nicht, sondern Esav, ja, hat lediglich ein Symbol. Also in einem außermoralischen Bereich, also das nicht im Moral steht, würde ich hier betonen, dass Chazal die Unvollkommenheit Esavs oder sagen wir mal die Fastvollkommenheit, die aber täuscht und in Wirklichkeit keine Vollkommenheit ist, dass Chazal darauf hinweisen. Denn Chazal stellt sich ja die Frage, wie kommt es, dass Yitzhak Esav so liebte? Hat Yitzhak nicht gesehen, wie falsch er mit dem Versuch, Esav zu würdigen, liegt? Und eine der Antworten von unseren Weisen ist, dass Esav eben Yitzhak aktiv täuschte. In der Sprache unserer Weisen oder im Metapher unserer Weisen, Esav ist der fragt, Ech ma'asrin et ha-melach, wie tut man von Salz das Zehnte aussondern? Trumot und Masot sind landwirtschaftliche Gesetze. Sie beziehen sich auf was wächst. Salz wächst nicht. Salz ist etwas Statisches, Chemisches, Anorganisches. Es bleibt, wie es ist. Es wird aus dem See gewonnen. Ja? Es gibt keine Mitzvah, Trumot und Masot davon auszusondern. Aber Esav ist der, der sich überfromm zeigt. Er macht eben all diese Symbolen. In einer ganz anderen Sprache, die wiederum nicht wörtlich zu nehmen ist, aber die trotzdem ganz greifbar diese Art Auseinandersetzung macht, ist dem chassidischen Kommentar Shemi Mishmuel, der sagt, dass Esav, als Esav seinen Vater beehrte, er besonders gekleidet kam. Er kam mit einem weißen Streimel. Ja? Keiner behauptet da, dass Esavi irgendwie in Erzisrael einen weißen Pelzhut, einen weißen Streimel gemacht hat. Aber die Idee ist, Esav tut den Streimel ansetzen. Das heißt, er betrachtet schon, dass das eine religiöse Handlung ist. Aber dann macht er mehr als alle anderen. Nicht, weil er so tief religiös ist, sondern weil er täuscht. Hier sehen wir auf drei verschiedenen Arten und Weisen. Shem Mishmuel, Chazal und Maharal, alle drei sagen das Gleiche in einer eigenen Sprache. Ja, aber eigentlich geht es darum, zu betonen, dass das Leben von Esav nicht leer von Symbolik ist. Aber die Symbolen machen den Menschen nicht. Die Symbolen sind lediglich ein Zeichen für die Interpretation. Es ist die harte Arbeit, die den Mensch macht. Naja, dann nimmt man das zu Herzen und ich wünsche allen, unser Leben soll reich mit Symbolen sein, aber dass wir auch den Mut haben, die harte Arbeit zu machen und der Segen, der wird sicher kommen. Hatzlacha Rabbah.